Herzlich willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast, der offiziellen Quelle für Audioberichte der nderf.org, das ist die Near Death Experience Research Foundation. Mein Name ist Ines Lahoda und ich möchte die Botschaften der Nahtoderfahrenden in die Welt bringen. Meine Website ist nte-podcast.de. Und nun viel Freude bei der kommenden Folge. Heute gibt es den Bericht von Carmi. Das ist keine richtige Nahtoderfahrung, weil sie nicht wirklich gestorben ist, beziehungsweise körperlich nichts hatte, aber sie hatte Angst zu sterben. Und wie wir schon in der letzten Folge gehört haben, ist das oft schon ein ausreichender Auslöser für eine Nahtoderfahrung oder eine nahtodähnliche Erfahrung. Und sie schreibt: Es war das Jahr 1992, als ich 40 Jahre alt wurde. Ich war verheiratet und hatte zwei kleine Kinder. Eines war ein Säugling und das andere 4 Jahre alt. Ich war kürzlich zum 4. Mal innerhalb von 6 Jahren umgezogen. Dieser letzte Umzug war sehr stressig. Ich war von New York nach Illinois umgezogen, weit weg von meiner Familie und meinen Freunden. Nachdem wir ein Jahr lang zur Miete gewohnt hatten, beschlossen mein Mann und ich, dass wir ein eigenes Haus haben wollten. Also suchten und fanden wir einen Bauunternehmer in der Gegend, der mit uns zusammenarbeiten wollte. Sich um zwei kleine Kinder zu kümmern und den ganzen Tag mit Bauarbeitern zu tun zu haben, war sehr anstrengend. Ich hatte sehr hart daran gearbeitet, das Leben für meine Familie perfekt zu machen, und nun hoffte ich, dass das neue Haus auch für sie perfekt sein würde. Mit der Zeit begann ich mich zu fragen, warum ich immer versuchte, alles perfekt zu machen. War es die zusätzliche Anstrengung wirklich wert? Denn am Ende sterben wir alle. Dieser Gedanke brachte mich dazu, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Ich fragte mich, worum es im Leben wirklich geht. Warum sind wir hier? Gibt es wirklich einen Gott? Und so weiter. Auf meiner Suche nach Antworten ging ich in die Bibliothek und brachte zahlreiche Bücher über die Geheimnisse des Lebens mit nach Hause. Ich starrte auf diesen riesigen Stapel Bücher auf meinem Küchentisch und wurde frustriert. Ich würde wahrscheinlich tot sein, bevor ich zu irgendwelchen Schlussfolgerungen käme. In dem Wunsch, ein tieferes Verständnis für das Leben zu erlangen, beschloss ich, ein kurzes Gebet zu sprechen und Gott um Erleuchtung zu bitten. Am nächsten Abend war ich mit der Hausarbeit beschäftigt und konzentrierte mich nicht besonders auf die großen Fragen des Lebens. Ich ging kurz ins Bad, um mir ein Handtuch zu holen, und sah mich im Spiegel. Plötzlich spürte ich eine beängstigende Präsenz im Raum direkt hinter mir. Es machte mir Angst und mein Herz begann zu rasen. Ich spürte, wie sich mein Herzschlag bis zu einem Punkt beschleunigte, an dem ich dachte, es würde einfach aufhören zu schlagen. In diesem Moment glaubte ich, dass ich gleich sterben würde. Diese plötzliche, extreme Angst vor dem Tod brachte mich in einen Bereich, in dem ich mein Leben Revue passieren ließ. Das überzeugte mich noch mehr davon, dass ich im Sterben lag oder tot war, da ich einen Lebensrückblick mit dem Tod und dem Urteil assoziierte. In diesem Rückblick wurde mir nie auch nur eine gute Tat gezeigt, die ich getan hatte. Mir wurden nur Dinge gezeigt, die für andere verletzend waren. Es ist schwer zu verstehen, wie ich in so kurzer Zeit so viel von meinem Leben sehen konnte, aber irgendwie gelang es mir. Als der Lebensrückblick langsam zu Ende ging, hörte ich im Geiste eine ruhige männliche Stimme. Er sprach zu mir in einer Art und Weise, die der eines Arztes ähnelte, der einen Patienten über die Folgen einer unzureichenden Gesundheitsvorsorge aufklärt, oder der eines Lehrers, der einem Schüler die Folgen des Schwänzens des Unterrichts oder des Nichterledigens der Hausaufgaben erklärt. Ich glaubte, dass dies die Stimme Gottes war. Er stellte mir 3 Fragen. Seine erste Frage lautete: Verstehst du, was mit dir geschieht? Ich dachte, ich sei gestorben und Gott würde zu mir sprechen, also antwortete ich mit Ja. Seine zweite Frage lautete: Verstehst du die Folgen deiner Sünden? Da ich nur sah, wie ich andere verletzte und glaubte, dass dies Gott war, der mich richtete, antwortete ich mit Ja. Ich nahm an, dass ich aufgrund des Lebensberichts in die Hölle geschickt werden würde. Die letzte Frage lautete: Verstehen Sie, dass Sie auf ewig von Ihren Kindern getrennt sein werden? Ich war erstaunt, als ich das hörte, denn ich hatte mich immer gefragt, ob wir nach dem Tod wirklich mit unseren Lieben wieder zusammenkommen oder nicht. Jetzt, da ich die Antwort kannte, hatte ich das Gefühl, dass ich in die Hölle komme. Doch ich wusste, dass ich in den Himmel hätte kommen und die Ewigkeit mit meinen Kindern hätte verbringen können. Ich wünschte mir mehr als alles andere, in die irdische Welt zurückzukehren, um wieder bei ihnen zu sein. Ich spürte, dass das nicht möglich sein würde. Deshalb beantwortete ich die Frage mit großer Traurigkeit mit Ja. Sobald ich mein Schicksal offiziell akzeptiert hatte, begann ich, in eine dunkle Leere zu fallen. Ich versuchte verzweifelt, etwas zu finden, woran ich mich festhalten konnte, aber es war nichts da. Ich fiel immer tiefer in die Finsternis. Die Geschwindigkeit, mit der ich fiel, verlangsamte sich allmählich und schließlich kam ich zum Stehen. Ich schwebte in der Luft und schwebte über Flammen. Ich hörte das Geräusch einer Seele aus den Flammen, die gequält aufschrie. Ich hatte unglaubliche Angst, denn ich wusste, dass ich an denselben Ort fallen würde. Entsetzt rief ich um Hilfe. Ich rief nach meiner Mutter, meinem Mann und einem Nachbarn, aber niemand war da, um mich zu hören. Alles, was ich hatte, war der Schmerz, von meiner Familie getrennt zu sein, an einem Ort, der so schrecklich ist, dass man ihn nicht beschreiben kann. Ich war völlig allein und die Einsamkeit war überwältigend. In diesem Moment wurde mir klar, wie sehr wir alle aufeinander angewiesen sind. Ich verstand, dass ich es für selbstverständlich gehalten hatte, dass Menschen für mich da waren, wenn ich sie brauchte. Ich wollte eine weitere Chance, um allen zu zeigen, wie sehr ich sie schätzte. Also betete ich zu Gott, mir diese Chance zu geben. Während ich betete, sah ich einen winzigen Lichtpunkt, der die Dunkelheit durchdrang. Dann war da noch ein Lichtpunkt, dann noch einer. Bald waren es tausende von Lichtpunkten. Sie wurden größer und höher, höher als die höchsten Wolkenkratzer. Ich konnte sehen, dass die Lichter das Wort Jesus ausbuchstabierten. Ich schaute auf dieses riesige Lichtermeer und wusste nicht, was ich davon halten sollte. Ich dachte, Jesus? Was hat der mit irgendetwas zu tun? Wahrscheinlich war es sowieso nur ein Mensch. Plötzlich kam mir das Schild in den Sinn, an dem ich jeden Tag auf meinem Heimweg vorbeifuhr. Auf dem Schild stand, sind sie gerettet? Nur Jesus rettet. Ich dachte eine Weile über diese Worte nach und hatte das Gefühl, dass sie wichtig waren. Ich bin katholisch erzogen worden und habe immer in überwiegend katholischen Vierteln gelebt. Es war ungewöhnlich, den Ausdruck zu hören, sind sie gerettet, nur Jesus rettet. Ich verstand also nicht, worum es bei dieser Frage ging. Ich erinnerte mich nur daran, dass mir beigebracht wurde, dass Jesus gestorben ist, um die Pforten des Himmels für die gesamte Menschheit zu öffnen. Ich rang eine Weile mit mir, bis ich begann, Wörter wie Jesus, Retter zusammenzusetzen. Ich dachte, Retter wovor? Wofür? Dann wurde mir die Sache klar. Jesus, Erlöser! Vielleicht kann Jesus mich retten. Also schrie ich, Jesus, rette mich! Plötzlich wurde ich aus der Dunkelheit herausgezogen und in ein anderes Reich versetzt, wo ich mich wie ein superschneller Computer fühlte, auf den alle Antworten auf das Leben heruntergeladen wurden, einschließlich der Fähigkeit, komplexe Mathematik zu verstehen. Es war, als hätte ich einen Filter gehabt, der mich von dem Bereich, in dem alles Wissen existiert, abhielt, und dieser Filter war entfernt worden. Als diese Informationen in mein Wesen eindrangen, war ich erstaunt, denn die Antworten auf einige der verwirrendsten Fragen des Lebens erschienen mir ganz einfach. Ich sah Jahre der biblischen Geschichte vor meinen Augen vorüberziehen, einschließlich der Kreuzigung. Ich konnte kaum glauben, was ich da sah. Ich dachte mir, wow, das ist wirklich passiert. Holt mich hier raus, ich muss es der Welt erzählen. Dann kehrte ich zurück und sah mich wieder in den Badezimmerspiegel schauen. Ja, hier endet der Bericht von Carmi und wieder ist es hier so, also es gibt einen starken Reiz, es gibt große Angst zu sterben, ausgelöst durch diesen hohen Pulsschlag. Und dieser hohe Puls, also diese Angst, die sie da bekommt, wird ausgelöst durch eine beängstigende Präsenz im Raum hinter ihr. Und das finde ich ja schon mal das erste wichtige Indiz. Und zwar dafür, dass es keine freundliche Existenz war, kein freundliches Wesen oder freundliche Wesenheit. Denn normalerweise, wenn Menschen bei Nahtoderfahrungen auf Wesen treffen, dann fühlen sie große Liebe oder Freundlichkeit ausgehen von diesem Wesen. Es ist ganz, ganz selten, dass man auf Wesen trifft, die einem große Angst machen. Und bei ihr ist das aber der Fall. Und da ist sie noch bei normalem Bewusstsein anscheinend. Also sie geht ja da in das Badezimmer, um sich ein Handtuch zu holen und schaut sich im Spiegel an. Und plötzlich hat sie dieses Gefühl einer beängstigenden Präsenz. Und diese Angst bringt sie dazu, dass sie denkt, sie wird jetzt sterben. Und mit diesem Gedanken kommt die Lebensrückschau. Und sie sieht ausschließlich negative Sachen. Sie sieht nicht, wie sie jemandem geholfen hat oder wie sie nett zu ihren Kindern oder ihrem Mann oder sonst jemandem war, sondern sie sieht nur, wie sie Leute verletzt hat. Und das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es hier nicht mit einer freundlichen Wesenheit zu tun hat. Und dann hört sie die Stimme. Sie interpretiert das aber als Gott, und nachdem sie ja sagt, sie ist katholisch erzogen worden, da glaubt sie an diesen richtenden Gott anscheinend. Ja, also sagen wir ja auch immer in der Kirche, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und ihr kommt das jetzt so vor, das ist jetzt das Gericht, und sie sieht nur Negatives, also verdient sie es, in die Hölle zu kommen, und Gott wird sie da jetzt hinschicken. Und er stellt dir diese drei Fragen. Verstehst du die Folgen deiner Sünden? Verstehst du, was mit dir geschieht? Und verstehst du, dass du auf ewig von deinen Kindern getrennt sein wirst? Und da wird ihr klar, ja, also ich komme jetzt wohl tatsächlich in die Hölle, denn im Himmel würde ich ja meine Lieben wiedersehen. Und sie akzeptiert das also, sie verdient das, denkt sie. Und als sie das akzeptiert, dass sie da jetzt wohl in die Hölle kommt, fällt sie tatsächlich in die Finsternis und landet an diesem Ort, den wir auch aus anderen Erfahrungen kennen, wo es höllische Erlebnisse gibt. Das ist ein Ort, wo es Flammen gibt, wo gequälte Seelen schreien, der so sehr entsetzlich ist und wo sehr viel Angst und Elend herrschen. Und sie weiß nicht, wie sie da rauskommt. Sie fühlt sich furchtbar allein. Es ist niemand da, ihr zu helfen. Und interessanterweise betet sie schon zu Gott, aber es kommt ihr ins Bewusstsein, dass nur Jesus rettet. Also dieses Schild, an dem sie da immer vorbeifährt, das hat sich unbewusst eingebrannt bei ihr. Nur Jesus rettet. Und ich denke, daher ist das auch für sie so die Wahrheit. Denn nicht alle Menschen, die höllische Erfahrungen machen, denken dann an Jesus. Manche schreien einfach nur um Hilfe, manche sagen Kindergebete auf, manche rufen Gott an oder irgendwelche Engel. Also es ist nicht immer so, dass nur Jesus rettet, aber in ihrem Fall ist es so. Und das ist für mich wieder ein Hinweis darauf, dass wir so viel mehr durch das beeinflusst werden, was wir glauben, als wir das gemeinhin annehmen. Also dass das auch nicht nur unsere Träume färbt, sondern auch die Nahtoderfahrungen, unsere Prägung, unsere kulturelle Prägung, unsere individuelle Prägung, das, was wir gelernt haben, was die Wahrheit ist. Und es ist ja zuerst noch gar nicht ganz klar, was dieses Schild heißt. Retter wovor, Retter wofür, und dann plötzlich wird es ihr klar und sie schreit, Jesus, rette mich, und zack, wird sie rausgezogen aus diesem höllischen Ort und kommt in diesen Bereich, den wir auch aus vielen Erfahrungen kennen, wo es diesen Wissensdownload gibt und alle Fragen der Menschheit, alle Fragen der Welt werden da beantwortet, und nicht nur beantwortet, sondern sie weiß sie plötzlich. Ja, also sie ist also plötzlich in diesem Bereich des Wissens, den wir wohl verlieren, sobald wir in unserem irdischen Körper und mit unseren irdischen Sinnen hier eingeschränkt werden und diesen Filter vor Augen haben. Sie beschreibt das ja als Filter. Finde ich sehr, sehr interessant, dass sie das auch diese Worte benutzt. Denn das ist ja auch das, was ich mit der Astrologie immer sehe. durch welchen Filter wir schauen. Also ich sehe, das sage das immer zu meinen Klienten, dass das Horoskop den Filter beschreibt, durch den wir in die Welt sehen und welche Wahrnehmungsbereitschaft oder Erlebensbereitschaft wir dadurch haben. Ja, und sie sieht dann also die biblische Geschichte vor ihren Augen vorüberziehen und möchte das dann der Welt erzählen und zack ist sie zurück und schaut wieder in ihren Badezimmerspiegel. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass das einfach auch anscheinend immer wieder so passieren kann, ohne dass der Körper in realer Gefahr ist. Und ich habe ja auch einen langen E-Mail-Austausch gehabt mit einem meiner Hörer, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, beziehungsweise eine Abhandlung darüber, was im Gehirn passiert, dass Nahtoderfahrungen also erklärbar sind, komplett wissenschaftlich erklärbar durch die Gehirnfunktion, was also im Gehirn alles passiert. Ich stimme da in weiten Teilen nicht überein, aber er sagt eben, dass Nahtoderfahrungen immer durch diesen Gedanken ausgelöst werden, jetzt sterbe ich. Ich kann das nicht finden. Es gibt viele Nahtoderfahrungen, wo das nicht so ist, wo Menschen gar nicht merken, dass sie sterben oder überhaupt in Todesgefahr sind. Aber in diesem Fall scheint es zu stimmen, weil hier war nur der Gedanke und diese Angst der Auslöser für diese Erfahrung. Und sie geht ein bisschen später weiter unten noch ein auf ein paar Details. Sie sagt zum Beispiel, ich sah die Erde atmen. Mir wurde gezeigt, dass sie ein lebendiger Organismus ist. Ich habe einen Kampf zwischen Gut und Böse gesehen. Das Böse versucht, uns zu Fall zu bringen, damit sie unsere Seelen haben können. Ich habe Menschen gesehen, die in Kapseln leben, aber ich war mir nicht sicher, was das alles zu bedeuten hat. Sie schreibt dann noch zu dem Lebensrückblick, den sie hatte. Sogar kleine oder unbedeutende Dinge wurden gezeigt, wie der Diebstahl einer Tüte Kartoffelchips in der dritten Klasse. Ich war kein schlechter Mensch, aber der Anblick all dieser kleinen Vorfälle machte mich sehr traurig. Und sie beschreibt dann auch, wie sie die Menschen oder wie das weitere Leben danach war. Also sie hat nur mäßige Veränderungen in ihrem weiteren Leben erfahren, aber es ist trotzdem interessant. Und nämlich schreibt sie, ungefähr eine Woche lang konnte ich einen Schatten auf Menschen sehen. Die meisten hatten einen dunklen Schatten. Es gab nur wenige helle Lichter in einem überfüllten Ort wie einem Einkaufszentrum. Das finde ich also sehr spannend, denn es gibt ja immer wieder diese Geschichten von Wesenheiten, die sich andocken an Menschen, wenn sie betrunken sind. Oder es gibt auch Geschichten davon, dass sich Wesenheiten an unserer negativen Energie laben sozusagen und immer wenn man in Angst oder in schlechten Gefühlen ist oder Gedanken hat, belastende Gedanken hat, dass das also eine Art Energie kreiert, von der sich so Dunkelwesen ernähren. Und ich weiß nicht, was sie da gesehen hat, ja, so dunkle Schatten, keine Ahnung, vielleicht hat sie auch die Aura wahrgenommen, ja, aber es gab nur wenige helle Lichter in einem überfüllten Ort wie einem Einkaufszentrum. Für mich deckt sich das schon auch mit der Erfahrung von dem, wie hieß er nochmal, George, weiß ich nicht mehr, der Soldat, der da im Zweiten Weltkrieg gestorben ist im Lazarett und dann an einen Ort geführt wurde, in so eine Spelunke, wo die ganzen betrunkenen Soldaten waren. Und er hat auch einen Lichtschein gesehen um die Lebenden und wie dieser Lichtschein, wenn die Leute sehr betrunken waren, aufgebrochen ist und dann so ein Wesen, ein Toter vielleicht, die Seele von einem Toten in den hineingefahren ist. Ja, also das ist sehr interessant. Wenn ihr was wisst über solche Phänomene, schreibt es mir bitte gerne oder schreibt es in die Kommentare da auf Instagram oder Facebook. Das interessiert mich auch sehr und wahrscheinlich nicht nur mich. Weiter schreibt sie, ich war sehr empfindlich gegenüber jeder Art von unflätiger Sprache. Es war, als würde man mich mit Säure bewerfen. Selbst milde Bemerkungen stachen. Das ist auch spannend, denn da fällt mir ein, dieses Experiment von Emoto, ich weiß nicht, wer das kennt, wahrscheinlich viele, mit diesen Wasserkristallen, also Eiskristallen, die der japanische Forscher Emoto veranstaltet hat. Und zwar hat der Worte aufgeschrieben Liebe, Hass, Danke und hat Wassergläser draufgestellt und hat nach einer Zeit Tropfen eingefroren aus diesen Wassergläsern, aus den unterschiedlichen. Und hat so also die unterschiedlichen Schwingungsmuster festgehalten, in die das Wasser versetzt wird durch diese Worte. Allein dadurch, dass die Worte auf einem Blatt Papier, nein, dass die Wassergläser auf einem Blatt Papier mit diesen unterschiedlichen Worten gestanden sind. Und ja, und sie meint, es ist so, als würde man mich mit Säure bewerfen, selbst milde Bemerkungen stachen. Wir haben so ein Experiment übrigens auch gemacht mit unseren Kindern. Und zwar nicht mit Wasser, sondern mit Reis. Wir haben also gekochten Reis in Gläser gegeben und haben kleine Zettel beschriftet. Auf dem einen stand, ich glaube, Liebe oder Danke. Auf dem anderen stand ein Schimpfwort. Und Kinder haben das mit Begeisterung hingeschrieben. Und dann haben wir, und auf einem Zettel stand gar nichts. Wir haben also drei Gläser befüllt. Das erste haben wir auf den freundlichen Zettel gestellt, das andere auf den unfreundlichen Zettel und das dritte auf einen leeren Zettel und haben den Reis so stehen lassen. Und es war faszinierend, nach einigen Tagen, ich weiß nicht, wie lange genau das war, aber so circa 3-4 Tage, hat der Reis begonnen zu schimmeln und das war in dem Glas, das auf dem unfreundlichen Zettel stand, also auf dem Schimpfwort stand, am allerstärksten der Schimmel war schwarz. Das Glas, das auf dem Zettel mit Liebe oder Danke stand, war fast unverschimmelt. Und das dritte Glas, das Kontrollglas, war ein bisschen verschimmelt. Und das haben wir mehrfach schon wiederholt und das hat jedes Mal geklappt. Die Kinder sind natürlich fasziniert. Und das ist auch sehr leicht daheim nachzumachen. Also probiert das gerne aus. Das ist ja vielleicht auch ein Hinweis darauf, nachdem wir aus wie viel Prozent aus Wasser bestehen, ja, dass wir mit unserer Sprache ein bisschen vorsichtiger sind. Jetzt möchte ich das aber auch nicht verstanden wissen als Aufforderung, die schlechten Gedanken und negativen Gefühle zu unterdrücken oder versuchen, dagegen anzukämpfen. Im Gegenteil, ich glaube, es ist ganz, ganz fundamental wichtig, Licht ins Dunkel zu bringen. Und zwar nicht dadurch, dass man die Dunkelheit bekämpft, sondern indem man wirklich ins Dunkel schaut und sich dessen bewusst wird, was man da so denkt den ganzen Tag, wie man vor sich hin grollt und grummelt und über andere Menschen innerlich schimpft oder andere Menschen abwertet oder sich selber abwertet. Das ist ja ein Gedankenstrom, der niemals abreißt und die meisten von uns befinden sich in einer Dauerschleife von entweder Selbsthass oder Selbstkritik zumindest. Oder eben Kritik mit anderen gegenüber. Und es ist einfach nicht damit getan zu sagen, ach, so darf ich nicht denken, denn es ist ja schon wieder die nächste Kritik. Sondern das funktioniert viel besser, wenn man sich das eingesteht, wenn man die Dinge niederschreibt zum Beispiel. Wenn man Methoden hat, um stressige Gedanken aufzulösen. Zum Beispiel The Work von Byron Katie, mit dem ich arbeite. Oder EFT. Emotional Freedom Technique oder Meditation. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, die dazu verhelfen, dass es im Verstand einfach ruhiger wird, aber nicht, indem man diese Gedanken oder Gefühle einfach unterdrückt, weil das funktioniert immer nur sehr kurzfristig. Sie schreibt weiter, ich lasse das gesamte Neue Testament und mindestens 50 christliche Bücher einschließlich aller Informationen über Nahtoderfahrungen. Mein Leben drehte sich nur noch darum, etwas über Gott zu lernen. Ich konnte nicht lügen. Das ist auch was Wichtiges, was ich schon öfter mal gehört habe, dass dieses Ringen um Wahrheit, um die Wahrheit zu sagen, ganz, ganz wichtig wird, weil man erfahren hat, was die Wahrheit ist, beziehungsweise auch wie Lügen ankommen, was Lügen verursachen und wie Lügen wirken. Und die Menschen bemühen sich sehr, sehr darum, in Zukunft nur noch die Wahrheit zu sagen. Ja, das waren also die wichtigsten Punkte und der Bericht von Kami. Ich hoffe, es war für euch wieder was dabei. Schreibt es mir sehr gerne, wenn ihr auch selber Erfahrungen habt. Nicht nur Nahtoderfahrungen, auch irgendwie andere Erfahrungen, außersinnliche Wahrnehmung oder irgendwelche mystischen Erfahrungen. Schreibt mir auch gern dazu, ob ich es vorlesen darf oder erzählen darf. Das steht ja oft nicht dabei bei den E-Mails, die ich bekomme, und dann weiß ich nicht, ob ich das vorlesen darf oder nicht. Genau. Ja, folgt mir auf Instagram, auf Facebook, kommentiert auch bitte gern, was ihr von diesen Erfahrungen haltet. Ich antworte da auch gern, wenn ich dazukomme. Ich beantworte natürlich auch eure E-Mails, wenn ich dazukomme. Es ist nur oft recht viel, dann rutscht das ein bisschen nach hinten. Aber ich lese sie auf jeden Fall alle und ich versuche auch, Wünsche zu erfüllen, wenn es um irgendwelche Themen geht. Also schreibt mir gern, schaut auf meine Homepage, da gibt es die Bücherliste, da könnt ihr Bücher anschauen oder auch bestellen, die mit Nahtoderfahrungen oder sonstigen spirituellen Erfahrungen zu tun haben. Es gibt einen Spendenbutton. Vielen Dank an dieser Stelle für die Spenden, die eingegangen sind. Das freut mich sehr, dass der Podcast unterstützt wird und dass ihr damit auch eure Wertschätzung ausdrückt. Ja, das motiviert mich auch weiterzumachen und zeigt mir, dass es einen Sinn hat. Ja, ihr Lieben, herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.